Abschließend, wie gesagt, der Teil Petrus kommt dann morgen. Das ist Stichwort der Vergebung. Ich habe hier noch einen Flipchart geschrieben, den ich nicht mit euch diskutiert habe, aber das kam heute im Laufe des Gesprächs vor, dass wir noch weitere Bibelstellen haben. Römer 16, 17 hatte ich vorhin angedeutet, wusste nicht genau, wo steht, ich habe schnell rausgesucht. Da geht es um Irrlehrer, mit denen man auch in einer bestimmten Art und Weise umgehen soll, das ist aber ein Spezialfall. Die sind tatsächlich die Gruppe, die man nicht mehr grüßen soll. Sehr verständlich, wenn man kapiert, dass ein moderner Irrlehrer nichts anderes ist als ein alttestamentlicher falscher Prophet. Und die Jungs wurden damals gesteinigt. Also das Irrlehre, falsche Lehre verbreiten mit einem fleischlichen Hintergrund, da muss man noch Römer 16, 18 lesen, um das zu verstehen. Ich will es nur erwähnt haben, das war heute nicht unser Thema, das ist sehr speziell gelagerter Sonderfall. Ansonsten gibt es noch eine Stufe unterhalb von Matthäus 18, dem Ausschluss. Und es ist nicht hier meine Mission gewesen, das hier genau auseinanderzuklappen, wie gesagt. Aber wenn ihr euch 1. Thessalonicher 5, 14 anguckt und danach 2. Thessalonicher 3, 6 bis 15, werdet ihr merken, dass da eine andere Handhabung von Sünde vorgeschlagen wird. In 1. Thessalonicher 5, 14 ist die Rede von Leuten, die nicht arbeiten wollen. Und 2. Thessalonicher 3, 6 bis 15 wird da genauer darauf eingegangen, wie man mit solchen Menschen umgehen soll. Und das Spannende ist, sie werden ermahnt, ja, das kennen wir aus Matthäus 18, und da könnte man auch den Prozess Matthäus 18 fahren. Aber am Ende heißt es, man soll ihn als einen Bruder ermahnen. Also ganz am Ende des Prozesses. Ermahnt ihn aber als einen Bruder, nicht als einen Feind. Und das ist für mich Andeutung, dass es hier anders ausgeht als Matthäus 18. Weil Matthäus 18 ist ein Heil und Zöllner ganz im schlimmsten Fall. Und hier redet man vom Bruder. Aber da geht es um kleinere Sünden. Da sagt jemand, der Herr kommt wieder und deswegen muss ich nichts mehr arbeiten. Und deswegen liegt er der Gemeinde auf der Tasche. Das ist ein anderer Fall als diese groben Sünden, die in 1. Korinther 5 zum Beispiel genannt werden, Götzendienst, Hurerei, Ehebruch, Unzucht, Raub, Mord, solche harten Sünden. Wo ist die Grenze? Ich weiß es nicht. Da müsst ihr als Gemeinde eine Handhabung im Fall X treffen. Ich habe das Verfahren 2. Timotheus 3, 6, 15 einmal in meinem Leben angewandt, und zwar gegen einen meiner eigenen Lehrer, die mich eigentlich geistig sehr geprägt haben. Das ist auch nicht besonders schön. Aber manchmal muss man der Gemeinde sagen, dieser Mensch läuft außerhalb der Reihe. Ataktos ist das Wort, was im Griechischen dort steht, aus dem Takt geraten. Manchmal muss man sagen, das ist jetzt nicht eine grobe Sünde wie Mord, Ehe und Unzucht, aber das ist kein Vorbild mehr. Er läuft ataktos, aus dem Takt, unordentlich wandeln. Das ist das, was dort steht. Die engere Auslegung sagt, man darf das Wort nur anwenden auf Leute, die nicht arbeiten wollen. Meine Auslegung ist, nein, dieses nicht arbeiten wollen ist eine Form des unordentlichen Wandelns. Es gibt aber noch andere Formen des unordentlichen Wandelns. Aber in dem Fall würde ich immer sagen, was dort steht, den bezeichnet. Das heißt, mit ausgestreckter Hand darauf hinweisen, Sebastian ist der Mann, der Folgendes tut, und wir erachten das als eine falsche Lebensweise. Aber er bleibt Bruder. Ja, aber mit einem Bruder, den man nicht mehr ist gemeinsam. Also diese enge, herzliche Gemeinschaft nicht mehr hat. Haben wir nicht behandelt, wir wollten Matthäus 18 besprechen, aber ich wollte euch einen kleinen Blick nach links und nach rechts geben, dass es noch einige Sonderfälle gibt, die man beachten kann.
Hi!
Gut, wenn du jetzt kommst, dann würde ich sagen, fangen wir nochmal an, wir sind noch über 18 in der Mitte. Wiederholen wir nochmal alles. Ja, wir sind jetzt tatsächlich die letzten 15 Minuten, such dir nochmal mit dem Platz und versuch irgendwie einzutauchen. Wir haben ein bisschen neu tapeziert, also wenn ich zu langweilig bin, lies einfach ein bisschen aus den Wänden, die wir sind übrig geblieben für uns zwei Verse, die Verse 19 und 20. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu verbieten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Wenn du zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wie gesagt, für diese beiden Verse ein Fallbeispiel dafür, dass Christen gerne Bibeltexte aus dem Zusammenhang lösen. Diesen Text des Zusammenhangs verdauen und verallgemeinern. Verallgemeinert heißt das, Hauptsache ich finde einen, der mit mir gemeinsam für eine Sache betet. Und hier habe ich die Verheißung, dass mir das werden wird. Das muss keine schlechte Sache sein, für die man betet. Könnte ja eine gute Sache sein. Aber die Realität lehrt uns schon, so läuft es nicht. Ja, dass Mann und Frau vor dem Herrn treten, sie kommen überein, wir wollen vor unser kleines Kind beten. Ja, was ist mit Lea und Andreas für ihre kleine Liebe? Sie beten vor dem Herrn, sie haben sich verständigt, wir wollen den Herrn bitten. Irgendeine Sache, Besinnung des Kindes, das ist nichts Böses ungebittet. Sie würden werden von meinem Vater in den Himmel. Die Praxis allein müsste uns schon stutzig machen, dass man vielleicht den Text aus dem Kontext löst, wenn man ihn verallgemeinert. Noch gruseliger finde ich, wenn jede Gebetsstunde mit diesem Vers überschriftet wird, da wo zwei auf der Erde zusammenkommen, zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich in meiner Mitte. Natürlich ist der Herr in unserer Mitte. Der Herr ist immer bei uns. In Person des Heiligen Geistes haben wir ihn immer bei uns. Und Jona hat versucht, vor dem Herrn zu fliehen. Und muss am Ende sagen, es geht nicht. Was ist also die besondere Botschaft an der Stelle? Dass der Herr omnipräsent ist, also überall gegenwärtig? Ist das die Lehre Matthäus 18? Ist das die neue Botschaft, die er heute zufälligerweise zwischen heilende Gemeindekorrektur und wie soll ich meinem Bruder vergeben reinschiebt? Mal so ein bisschen Theologie, damit man nochmal was zum Atmen hat, bevor das schwierige Thema Vergebung kommt? Nein. Ich glaube, wir müssen diese Verse mit dem Scheinwerfer des ihn umgebenden Textes interpretieren. Hier steht was von zwei Leuten. Und wir haben eben schon mal was von zwei Leuten gelesen. Es könnten diese zwei Leute sein. Ich gehe zu meinem Bruder hin. Und in diesem Gespräch komme ich mit ihm überein, lass uns für eine Sache beten. Zum Beispiel, dass du Erkenntnis über deine Sünde bekommst. Oder dass du wegkommst von deiner Sünde. Da würden zwei Leute übereinkommen, über eine Sache zu bitten. Und der Herr sagt, wenn ihr das macht in diesem ganzen Verfahren, dann bin ich nicht nur bei euch, sondern ich werde es auch, oder mein Vater wird es erhören. Es könnte sein, dass die Frage hier gemeint ist, und dass diese 1, 2, 3 Leute in Matthäus 18 zweiter Schritt. Wenn die im vorbereitenden Gebet, wie in meinem Fall, die beiden Brüder Detlef und Bernhard, gesagt haben, wir wollen morgens anfangen, den Herr bitte überführen. Der Herr hat die Gebete erhört. Er hat mich überführt, bevor sie gekommen sind. Vielleicht aufgrund ihres Gebetes. Hey, ich weiß es nicht. Aber wo zwei Übereinkommen für eine Sache zu bitten, für irgendeine Sache zu wird es ihnen gegeben werden. In diesem Kontext. Und ich glaube auch, dass da, wo Gemeinde zusammenkommt und sagt, wir werden jetzt diesen Brief mit den 2000 Unterschriften schreiben, Herr schenkt, dass er darüber nochmal richtig schockiert wird und nochmal ins Nachdenken kommt. Er oder sie. Und dann können wir nicht die Dienste herbeibeten. Gott bleibt bei jeder Verheißung der Souverän, der entscheidet, wann er etwas tut. Wir haben nicht Möglichkeit, Gott zu dirigieren. Aber wir sollen mit der Erwartungshaltung, die Gott gerne gibt, beten. Ich persönlich denke, dass es sich mehr auf diese Sache hier bezieht, dass da wo einer hingeht und der andere irgendwie in der Form von Bereitschaft sei, in den Prozess einzusteigen und sagt vielleicht, naja, ich sehe das nicht so, wie du das siehst, aber lass uns dafür beten, dass mir das klar wird, dass hier eine Verheißung drauf liegt. Dieser Vers, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte, wird oft missverstanden im Sinne von, da wo Gebetsgemeinschaft stattfindet, liegt ein besonderer Segen darauf. Ich bin ein Freund von Gebetsgemeinschaften. Definitiv. Wir haben es hier am Wochenende auch gemacht. Aber wir wollten, nachher nicht so fest, ne? Mist, mit dem Frust. Ich habe Zeit. Aber wir machen es halt. Die Heilige Schrift lehrt aber nirgends, dass das Gebet mehrerer Menschen effizienter, also wirksamer ist, als das Gebet Einzelner. Beweisführung. Jesus Christus zog sich allein zum Gebet zurück. Matthäus 14, 23, Matthäus 26, 36 bis 41. Jakobus zeigt am Gebet von Elias auf, dass das Gebet des Gerechten viel vermag in seiner Wirkung. Jakobus 5, 16 und 17 schon sagte das. Ein einzelner Gebet und es ist viel passiert im Alten Testament. Und Jakobus schreibt Jahrtausende später das auf, sagen, es gibt eigentlich einzelne Informationen zu verbinden. Also bitte nicht diese Denke im Kopf transportieren, dass mehrere Leute zusammenkommen, ist das Gebet wirksam. Also nach dem Motto, Einzelgebet ist Faktor 1 und wenn 5 beten, ist Faktor 5. Und wenn wir die Gebetskette weltweit machen, dann ist Faktor 1 Million und ab 999.999 Beter wird der Herr hören. Wir können Gott nicht manipulieren mit unserem Gebet. Das einzige Wesen, was manipuliert wird durch Gebet, ist der Beter. Gott verändert mich durch Gebet. Aber das wäre dann ein Übungs- und Thema. Es geht hier im Klartext um jene zwei oder drei Leute, die in Matthäus 18 hier abgebildet sind in dem zweiten Schritt. Wenn in Vers 20 von, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen die Rede ist, dann wissen wir, dass oben von zwei oder drei Leuten die Rede ist. Und wenn diese zwei oder drei zu dem Bruder hingehen oder diese zwei oder drei in die Gemeinde treten, dann haben sie hoffentlich die ganze Zeit im Herzen des Vaters gearbeitet oder mit dem Herzen des Vaters gearbeitet, haben die Gebote des Herrn, des Vaters verkündet, den anderen überführt und haben versucht hinzuführen auf Wiederherstellung. Und wenn diese zwei oder drei hier hingehen oder in die Gemeinde hingehen, dann sind sie zu dritt oder zu viert. Das redest du dabei. Dann ist dieser Sessel mit im Raum beim seelsorgerlichen Gespräch mit dem Sünder, dann ist dieser Sessel mit im Gemeindesaal. Ich liebe dieses Bild. Ich liebe dieses Bild mit dem Sessel. Ich habe vor ein paar Monaten eine Trauung in Bremen durchgeführt. Zwei meiner Schüler haben geheiratet und mich gefragt, ob ich sie traue. Und ich habe einen Bruder aus der Gemeinde gebeten, während meiner Predigt einen Stuhl vorne hinzustellen, gegenüber vom Brautpaar. Lasst uns der Gegenwart Gottes viel bewusster sein, als es unser Alltag meistens denkt. Der Chef sitzt mit bei euch im Raum, wenn ihr bei eurem Chef seid. Dieser Chef sitzt mit bei euch an der Drehbank oder an der Werkstatt oder wo auch immer ihr tätig seid. Und dieser Chef kann Windows 7 besser bedienen, als ihr glaubt. Nehmt die Gegenwart, die Allgegenwart Gottes mit. Aber hier möchte ich jetzt nochmal darauf hinweisen, wenn ihr diesen Weg geht, der anstrengend, schmerzhaft ist und nicht immer gut ausgeht, in so einer Wiederherstellung, und vielleicht werdet ihr auch ein paar Beulen bekommen, wenn ihr diesen Weg geht, aber der Herr Jesus ist dabei. Er ist mitten in ihrer Mitte, wenn sie versammelt sind, im Namen Jesu. Und das ist das, was ich euch wünsche, dass ihr dieses Bewusstsein und dann auch gerne handelt. Und immer von häufig wendet an den Stuhl nach dem Motto, mache ich das eigentlich so, wie du es machen würdest, mein Herr? Oder fühle ich mich durch die Reaktion des Gegenübers persönlich beleidigt und reagiere dann persönlich? Oder geht es eigentlich die ganze Zeit um den lieben Herrn Jesus, der da auf dem Stuhl steht und da das ist und sagt, ich bin am Kreuz gekreuzigt worden für diese Menschen, die etwas gerade müssen? Ich habe ihn fertig. Zwei Minuten für sechs. Was für ein Timing. Ich schreibe noch eine fehlende Wortwert im Flipchart. Ich möchte aber nachher dann, sagen wir mal, spätestens 18:30 Uhr, lasst uns dann hier weitermachen. Dann haben wir noch genau zwei Zeitstunden. Möchte ich mit euch eine Feedback-Runde machen, um zu geben, was wir heute besprochen haben. Jetzt wird genau die gleiche Frage sein, wie die ich euch gestern gestellt habe. begangen mit der Frage, was hat sich seit dem letzten Treffen bei dir getan? Und die neue Frage ist, was hat sich an diesem Wochenende bei dir getan? Ich habe euch gebeten, mitzuschreiben, wenn Erkenntnisse kommen, damit ihr das nicht vergesst. Ich habe euch ein kleines Hühnchen erzählt, das vor dem öffentlichen Gedanken steht und weggeladen wird. Vielleicht habe ich übertrieben, vielleicht war es nur die Gute, die ihr zu Hause habt, die euch angestrahlt hat. Aber ich hoffe, ihr seid nass geworden. Ich würde mich freuen, wenn wir hier wieder mit solchen Karten anonym Dinge sammeln. Was habt ihr mitgenommen? Was habt ihr an Motivation mitbekommen? Was sind die emotionalen, was habt ihr an Erkenntnissen mitgenommen? Habt ihr über Sünde Buße tun müssen? Habt ihr Versäumnisse bei euch erkannt oder über den Herrn angebetet oder habt das zumindest vorgenommen? Oder nehmt ihr gar nichts mit? Das wäre auch eine valide Antwort, eine gültige Antwort. Das werden wir sammeln und ihr könnt jetzt schon mal drüber nachdenken. Wenn wir das gemacht haben, möchte ich mit euch zwei technische Fragen besprechen, nämlich was machen wir mit den Flipcharts und den Metaplanwänden, also den großen Zetteln. Ich habe da dafür eine Empfehlung, die werde ich nachher aussprechen, dann könnt ihr darüber sprechen als Brüder und ihr entscheidet. Mir ist das gleich, wie wir das machen. Und das gleiche geht in die Richtung mit den Fragen, was mit den Aufzeichnungen. Wie wollen wir damit umgehen? Da hat Sebastian eine Idee, ich habe eine Idee, wir müssen uns einfach um was einigen. Es geht nur um, dass alle Bescheid wissen. Das sind die beiden technischen Dinge und ich hoffe, dass wir die schnell beantworten können. Denn am Ende des Tages stellen wir fest, sie hat Ansgar gerufen und hat ihm keinen Auftrag erteilt, worum es genau gehen soll an diesem Wochenende. Und genau das hat Ansgar gemacht. Er hat den Auftrag, den er gegeben hat, erfüllt. Aber natürlich merken wir am Ende, wissen wir immer noch nicht, wer ist der künftige Leiter der Gemeinde. Dazu habe ich aber meinen Herrn befragt und gesagt, ich werde diese Frage nach dem Leiter nicht beantworten können. Und ich glaube auch, dass die Gemeinde diese Frage jetzt nicht primär beantworten muss unbedingt. Ich weiß, dass die Frage da ist. Ich meine aber, dass wir über wie Gemeinde funktioniert, wie der Umgang untereinander, wie die Sicht aufeinander, wie die Sicht auf Fehler und Versäumnisse, wie all diese Themen, die wir in Matthäus 18 finden, dass wir darüber reden müssen. Und ich werde euch heute Abend einen Vorschlag machen, wie wir weiter vorgehen. In den Punkt, nein, wie ihr weiter vorgeht an den Punkt. Ich werde noch eine weitere Frage stellen. Ich räume diese Frage jetzt schon mal alle an. Wir können gerne beim Abendessen schon darüber diskutieren, nur dass ihr nachher nicht ganz schimpffreudig kommt und sagt, wie funktioniert denn das mit Blümchen und Biene? Ich möchte konkret eine Aussage treffen, die Andreas vor Abschluss bekommen hat. Victor hat es auch gelesen. Andreas hat mich vor Wochen und Monaten für zwei Termine angefragt. Komm mal einen Nachmittag, das war der Samstag, und die Predigt. Und komm auf die Gemeindefreizeit. Die Gemeindefreizeit wurde gestrichen, also die Freizeit, sondern meine Teilnahme wurde gestrichen. Und stattdessen haben wir hier dieses Bibelwochenende gehabt. Und damit ist das, womit ich mich verpflichtet habe, abgehakt, erlebt. Und ich habe es gern gemacht. Aber wir alle wissen, dass das, was an Problemen da ist, vielleicht noch nicht gelöst ist. Vielleicht wird es gelöst, wenn jeder mal macht, was in Matthäus 18 steht. Das ist meine persönliche Hoffnung, dass jetzt in den nächsten Wochen Dinge sich ändern werden. Das können wir heute vielleicht noch nicht ganz abschätzen, aber in den nächsten zwei, drei Wochen werden wir es abschätzen können. Vielleicht hat die Gemeindestunde nächste Woche da auch nochmal Info, du wirst was sagen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen mit der Situation nochmal einen neuen Blick zu gewinnen. Die Frage ist nur, ich habe in meinem Kalender nicht vorgesehen, nochmal zu kommen. Nicht, weil ich euch nicht mag, nicht, weil ich euch doof finde, sondern ist es nicht vereinbart. Ich muss mit meiner Zeit auch ausreichend aufpassen. Das heißt, wir müssen offen darüber reden. Da ihr keinen funktionierenden Leitungskreis habt, könnt ihr das auch nicht an einen Leitungskreis delegieren. Oder ihr delegiert es an die drei Brüder, wenn die bereit sind, die Fragen zu übernehmen. Aber wir müssen irgendwie wissen, wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus. Das heißt, meine Lehrerrolle endet eigentlich jetzt. Und nach dem Essen übernehme ich die Moderatorenrolle. Ihr redet miteinander. Und ich achte darauf, dass das visualisiert wird, wenn es zu viele Gedanken sind. Ich achte, dass jeder zum Reden kommt und dass ihr zielstrebig denkt. Ich habe aber in dem Ergebnis etwa gar keine Aktie. Ihr könnt sagen, schön, dass du da warst, Ansgar. Wir stemmen das Kindchen jetzt weiter. Schön, dass du da warst, Ansgar. Wir laden den Papst ein, der soll uns weiterhelfen. Oder wie auch immer, aber wir müssen über Punkte einfach reden, damit wir nicht jedes Wochenende verlassen, morgen in der Bibliothek sind und sagen, ja, wie geht es jetzt weiter und keiner weiß, was da ist. ich zu dem, was ich gerade so mal abgerissen habe, schon grundsätzliche Anmerkungen oder Fragen? Dann vertagen wir das auf den Block nach und machen ein bisschen Beten jetzt erstmal in Ruhe. Lass die Blicke schweifen über den Flipchart, wir haben einige gesprochen. Wir können Sachen von dem jetzigen Block beten, wir können andere Sachen beten. Ich ziehe nur das eine hier rüber noch. Was kann man dann beten, wenn man gemeinsam?